gemacht?
Ich war auf dem Mauer.
War wirklich auf neu?
Also, es hört sich und es läuft.
Okay, fangen wir an. Wir sind im Markus 11. Und wir haben Vers 26 aufgehört letzte Woche. Okay, Markus 11, Vers 27. Und sie kamen wiederum nach Jerusalem, und als er im Tempel umherging, Jesus, traten die obersten Priester und die Schriftgelehrten und die Ältesten zu ihm und sprachen zu ihm: In welcher Vollmacht tust du dies? Und wer hat dir diese Vollmacht gegeben, dies zu tun? Also kurz. Kurz Backup zum, worum geht es hier gerade, welche Vollmacht? Hier geht es darum, um das, was er am Tag vorher schon gemacht hat. Da ist so ein Tempel reingegangen und hat die ganzen Obsthändler, wollte ich sagen, hier die ganzen Geldwechsler und die Tiere da, ne, alles umgeschmissen und hat gesagt: Ruhe, so niemand, kein einziges Gerät wird hier durch den Tempel getragen. Und ich musste mal drüber nachdenken, der Tempel, ne, wo Jesus hier reingeht und lehrt und das umschmeißt, das ist ja ein riesen Anwesen. Ne? Das ist ja keine Synagoge, wo man sich sonntags trifft zum Sabbat, ne, wo der Prediger dann dort vorne ist auf der Kanzel, ne, und die anderen sitzen drumherum und hören zu, wenn er die Schrift vorliest und erklärt. Sondern hier ist ja, das ist ja dieser Tempelkomplex, ne? So dieser riesen Vorhof, diese Millionen von Menschen, die zu der Zeit hier zu Pfingsten dort, zum Passa dort waren. Ne? So, und die Lehrer damals, die Schriftgelehrten, die Pharisäer und so weiter, die Gelehrten, die standen auf diesem Vorhof in kleinen Gruppen, fünf, und wenn es interessant war, mehr Leute, ne, standen da in mehreren Krüppchen und haben gelehrt. Und die anderen haben zugehört, Fragen gestellt. Ne, und da ist auch Jesus hingegangen, ne, wenn wir das lesen. Er ging in den Tempel, um zu lernen, was er ständig gemacht hat. Ne. Also Jesus stand da mit all den anderen so, und auf einmal wurde die Gruppe größer und größer. Ne? So, man muss sich das vorstellen, Jesus sitzt da in diesem Tempel an diesem wichtigsten Tag für Israel, eigentlich die größte Feier überhaupt, ne? So, wo man sich 4 Tage vorher laut 2. Mose schon vorbereiten muss. Ne? 4 Tage vorher soll man sich das Lamm suchen, seine Opfergabe, kontrollieren, ob es rein ist, dann mit nach Hause nehmen, ne? Und 4 Tage lang ist es ein Haustier, ne? So, kriegt einen Namen vielleicht oder sonst was von den Kindern. So, und nach den 4 Tagen bringt man es dann zum Tempel, um es zu schlachten, ne? Töten zu lassen für sich selbst. So, und hier sitzt Jesus und, ne, alles Männliche von Israel musste in den 4 Tagen dort sein, ne? Am Passa. So, und dazu noch die ganzen Frauen, die noch mitgekommen sind, und die ganzen Kinder. Jerusalem war voll von Menschen, ne? Und Jesus, ne, da steht jetzt hier, die großen religiösen Führer sind da mit ihren schicken Gewändern, ne, ihren Quasten und ihren Steinen und allem Möglichen, ne, und torkeln da rum wie der Fasan. So, und dann ist da Jesus. Ne, wäre das heute die Zeit, würde da stehen mit Jeans und T-Shirt. Ne. Jesus war bürgerlich gekleidet, so wie es halt damals in war. Ne. So, ne, und da steht jetzt Jesus vor den schicken Quasten und er schmeißt einfach alles um und sagt: Kein Gerät wird getragen. Das heißt, alles kommt zum Stillstand, alles ist ruhig. Das ganze Volk steht da entsetzt, ne? Die Schriftgelehrten, Pharisäer stehen da entsetzt. So, ne? Und das ist Vollmacht. Ne? Keiner wehrt ihn. So, und das musst du mal reinziehen. Ne? Ich habe letztens nochmal überlegt: So, würde ich in die katholische Kirche gehen jetzt, ne? Und dann die Maria umhauen, ne, und sagen, kein Gerät wird jetzt hier getragen in diesem Gottesdienst, ne, oder im Vatikan oder so, ne, sondern ich meine, stell mir vor, der Hohepriester war auch da, ne, der Papst steht da, die Bischöfe stehen da, die Erzbischöfe und was weiß ich noch, wer alles, ne, die würden mich rausschmeißen, ne, da würde ich in den Knast kommen oder sonst irgendwas, so, und da wäre ich ein Spinner, ne, aber hier ist dieser Zimmermann in Anführungsstrichen, und alles gehorcht, ne, das ist Vollmacht und Autorität, die halt von Gott kommt. Niemand kann ihn wehren. so wie die Volksmenge, die da steht und die wollen ihn umbringen, ne? Und Jesus steht da, geht einfach durch. Die können nicht. Ihre Hände sind gebunden, ne? Und diese Vollmacht hat Jesus uns übergeben, als er verherrlicht wurde. Und da, das muss man glauben und das muss man annehmen. Und man muss lernen, das zu verstehen, was es bedeutet. Was bedeutet das, dass ich Vollmacht und Autorität Gottes habe? Ja. Wer in seinem Namen bittet, dem wird alles gegeben. Ja. Und Gott selber ist das hier, der wirkt und tut. Ja. Die Menschen sehen nur Jesus als Hülle, aber das ist Gott, der ist und Gott, der durch seine Schöpfung geht, ja, und zeigt, dass er Gott ist. Und zwar klar, am nächsten Tag, Jesus kommt wieder zurück und die Pharisäer warten schon, die Schriftgelehrten. Und ab jetzt versuchen sie, ihn zu locken. Ne, dass er irgendwie was Falsches sagt, dass sie endlich es beenden können noch vor dem Passa. Ne? Die haben Zeitdruck jetzt. Die wollen nicht, dass der Messias zum Passa da ist, wie angekündigt. Ne? Also in welche Vollmacht tust du dies? Und wer hat dir diese Vollmacht gegeben, das zu tun? Jesus aber antwortete, Vers 29, und sprach zu ihnen, auch ich will euch ein Wort fragen. Wenn ihr mir antwortet, so will ich euch sagen, um welche Vollmacht ich dies tue. Das ist halt Gott, ne? Die Schöpfung kommt ganz klug und aufgedunsen von ihrer angeblichen Erkenntnis und Weisheit, ne? Steht vorm Schöpfer und möchte ihm sagen und locken, ne? Aber da steht Gott und er antwortet noch nicht mal, ne? Jesus ist hier und der ist total cool in der Situation, ne? Der sagt einfach, klar, er kriegt die Antwort, aber zuerst antwortet mir, ne? Das hat er immer gemacht. Diese Gegenfragen ist clever. Manchmal ist es weise, nicht zu diskutieren. Manchmal ist es doch weise, nicht alle Erkenntnisse zu geben, die man hat. Ne? Wenn jemand dasteht und man merkt, so der will eigentlich nur diskutieren. Ne? So, wenn es um Gott geht und einem Zweifler. Ne? Manchmal ist es besser. Ist egal. Lesen wir es weiter. Vers 30. War die Taufe des Johannes vom Himmel oder war sie vom Menschen? Antwortet mir. Und sie überlegten bei sich selbst. Eine gute Frage. Und sie überlegten bei sich selbst und sprachen, also wenn wir sagen, vom Himmel, so wird er dann fragen, warum habt ihr ihn nicht geglaubt? Wenn wir aber sagen, der war vom Menschen, dann da fürchteten sie das Volk. Denn alle meinten, dass Johannes wirklich ein Prophet gewesen war. Das ist eben das Problem von ihren Herzen. Deswegen kann Gott auch nicht wirken da. Jesus steht vor ihnen und ich glaube nicht, dass er die Pharisäer und Sadduzäer, auch wenn er ihr totes Herz sieht und ihre falsche Religion, ihre tote Religion, so in ihrem leblosen Gottesdienst und ne, auch wenn er sieht, dass sie nur für ihre Kirche leben und glauben und dienen und nicht für Gott, weshalb die Kirche eigentlich entstanden ist und der Gottesdienst, ne, glaube ich nicht, dass er sie verachtet oder sie von oben herab so verbal runtermacht oder fertig macht. Ne, weil wir wissen, wie Gottes Herz ist. Gott möchte, dass kein Mensch verloren geht. Kein einzigster. Auch die Pharisäer nicht, die Sadduzäer. Und Jesus hat viele davon erreicht, das sehen wir, ne? Dass er selbst im Hohen Rat Leute hat, ne? So wie Nikodemus oder den Bartholomäus, nee, wie hieß er? Bertelsmann, der ihnen da Weihrauch gibt und oder irgendwelche Sachen, als Jesus ins Grab gelegt wird. Wie? Das war Nikodemus. Sind aber andere noch vom Hohen Rat zum Glauben gekommen, ne? Und Gott ist da und er liebt auch seine Feinde. Ne? Was für mich auch Zeit brauchte und braucht noch zum Teil, das zu lernen und anzuwenden, ne? Dass ich vor nicht in Wut oder Hass oder mit Zorn oder mit Arroganz und Stolz anderen einer christlichen Religion gegenüberstehe. Ne? Sondern versucht zu erreichen. Versuch, ihn Jesus zu vermitteln, dort hinzukommen zum Wort zurück. Ne? Heute war ein junger Mann hier vom Gottesdienst und mit der Gesundheit. Naja, ist egal jetzt. Ihr Problem ist die Furcht vor Menschen. Ne? Sie wollen den Menschen gefallen. Und das merkst du immer wieder. Wenn wir darauf reinfallen, dass unser Name wichtig wird und unser Ding, was wir bauen, ne, an erster Stelle steht, dann wird es uns immer wichtiger, was sagen die Menschen über mich? Wie komme ich in der Welt an? Wenn ihr Problem ist, dass sie für die Menschen leben. Ne? Aber was sagen die Menschen? Also können wir das nicht sagen. Ne? Wenn wir sagen von Gott, Johannes war von Gott, dann warum haben wir ihn dann nicht geglaubt? Dann haben wir ja uns mit Absicht gegen Gott gestellt. Ne? Die Liebe stand bei den Menschen mehr als ihr Stand vor Gott. Und das ist gefährlich, da muss man sein eigenes Herz auch betrachten und gucken. Vers 33. Und sie antworteten Jesus und sprachen, wissen wir nicht. Voll demütigend. Ne? Die so prahlerisch dastanden und dachten, jetzt haben wir ihn. Jetzt muss er antworten mit Ja oder Nein. Und egal wie er antwortet, wir können sagen, okay, ab, führt ihn weg. wir können ihn jetzt töten. Aber jetzt stehen die da wieder, ja, wie ein nasser Hund. Ne? Gucken Jesus an, wissen wir nicht. Ne? Das Volk guckt auf sie und sie sind gedemütigt. Ne? Und Jesus steht da als glorreicher Held. Ne? Wir wissen nicht. Da erwiderte Jesus und sprach, so sag ich euch nicht, in welche Vollmacht ich dies tue. Und er fing an, in Gleichnissen zu ihnen zu reden. Da fällt mir was ein. Passt mal auf, Leute. Ein Mensch pflanzte einen Weinberg und zog einen Zaun drum, grub einen Kelter, baute einen Wachturm und verpachtete ihn an Weingärtner und reiste außer Landes. Jetzt kommt Jesus und er versucht es ihnen zu erklären. Er ist nicht da und sagt, das sage ich euch auch nicht, so ein Illuser, sondern Jesus, und das merkst du, in dem Gespräch mit dem Pharisäer, auch wenn er sie bloßgestellt hat, er versucht, ihnen zu vermitteln, dass sie verstehen, wer er ist, dass sie verstehen, wer sie sind. Und er versucht immer irgendwie, dass sie Buße tun können, umkehren können. Er kommt immer mit der Wahrheit und er versucht es mit Bildern. Ne? Und das Bild hier ist sehr bekannt im Judentum gewesen, mit dem Weinberg. Das sehen wir auch gleich, weil die wissen genau, wovon er redet und sagen, der redet über uns, na toll, Und zwar im Jesaja 5, ich lese mal schnell vor, das hatten wir schon am Mittwoch jetzt vor einer Weile. Jesaja 5, Vers 1. Ich will doch singen und von meinem Geliebten ein Lied meines Freundes von seinem Weinberg. Mein Geliebter hatte einen Weinberg auf einem fruchtbaren Hügel und er gab ihm, und er grub ihm um. Und säuberte ihn von Steinen und bepflanzte ihn mit edlen Reben. Mitten darin baute er einen Turm und hieb auch eine Kelter darin aus. Und er hoffte, dass er gute Trauben brächte, aber er trug schlechte. Nun, ihr Bürger von Jerusalem und ihr Männer von Juda, sprecht recht zwischen mir und meinem Weinberg. Also, was konnte man an meinem Weinberg noch weiter tun, das ich nicht getan habe? Warum hoffe ich, dass er gute Trauben brächte, aber er trug nur schlechte. Nun will ich euch aber verkünden, was ich mit meinem Weinberg tun will. Also es ist Gott, der hier redet. Ich will seinen Zaun wegschaffen, damit er abgeweidet wird, und die Mauer einreißen, damit er zertreten wird. Ich will ihn öde liegen lassen. Er soll weder beschnitten noch gehackt werden, und Dornen und Disteln sollen ihn überwuchern. Ich will auch den Wolken verbieten, dass sie keinen Regen auf ihn fallen lassen. Denn das Haus Israel ist der Weinberg. Des Herrn, der Herrscher und die Männer von Juda sind seine Lieblingspflanzung. Also Gott selber redet hier und gibt und sagt, mein Volk, mein auserwähltes Volk Israel ist mein Weinberg. Sind meine Lieblingspflanzungen. Und ich habe alles gemacht. Also lesen wir mit der Erkenntnis weiter. Und er sandte, Vers 2, Markus, und er sandte zur bestimmten Zeit einen Knecht zu den Weingärtnern, damit er von den Weingärtnern seinen Anteil von der Frucht des Weinbergs empfange. Die aber ergriffen ihn, schlugen ihn, schickten ihn mit leeren Händen fort. Und wiederum sandte er einen anderen Knecht zu ihnen, und den steinigten sie, schlugen ihn auf den Kopf und schickten ihn entehrt fort. Und er sandte wiederum einen anderen, den töteten sie, und noch viele andere. Die einen erschlugen sie, die anderen töteten sie. Nun hatte er noch einen einzigen Sohn, seinen Geliebten. Ist klar, die Diener hier, die Knechte, ne, sind die Propheten, wo Gott jedes Mal zu seinem Volk sendet, ein Wort und so, ne, seinen Geist ausgießt und jedes Mal einen Knecht losschickt, um zu zeigen, hey, wo ist denn die gute Frucht? So, warum seid ihr denn nicht in mir? Ne, das haben wir in Jesaja gesehen, wo er das Bild bringt mit dem Weinberg und sagt, das sind schlechte Früchte. Ich habe doch alles gut gemacht und trotzdem habt ihr schlechte Früchte. Und wenn man weiterliest, dann sieht man, warum. Er sagt, ja, weil ihr nicht bei mir seid und mit mir seid, sondern ihr lauft allem hinterher, macht euch Göttern oder vertraut in tote Dinge, aber ihr kommt nicht zu mir und fragt mich, ihr sucht mich nicht. Ne? Und deswegen habt ihr keine gute Frucht. Jesus hat das Bild genommen und hat es auf uns projiziert und gesagt, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Bleibt in mir und ihr werdet gute Frucht haben. Aber außerhalb von mir ist da kein Leben, keine gute Frucht. Ne? Und so ist Gott hier und steht vor diesen religiösen Leitern, vor diesen Pächtern, vor denen, die das nicht gehört, sondern den Weinberg nicht besitzen, sondern ihn nur verwalten sollen. Ne? Dass jede einzelne Rebe Gottes Volk da drin verwalten sollen. Aufpassen sollen, dass da gute Frucht ist. Aufpassen sollen, dass Gott die Ehre kriegt und im Zentrum steht in ihrer Religion. Ne? So dass sich alles um ihn dreht und ihm dann auch den Anteil geben, so der ihm gebührt, weil es sein Weinberg ist. So ein Aber Knecht um Knecht hören sie nicht auf, Gott zu wehren und bauen weiter an ihrem eigenen Gottesdienst. Ne? Und Gott steht jetzt da und er sagt, ja, ich habe noch einen Knecht, einen einzigen, den letzten Knecht, mein Sohn, meinen geliebten Sohn. Da sandte er zuletzt auch zu ihnen und sprach, sie werden sich vor meinem Sohn scheuen. Jene Weingärtner aber sprachen untereinander, ja, das ist der Erbe. Hey, kommt, lasst uns ihn töten, so wird das Erbgut uns gehören. Und sie ergriffen ihn, töteten ihn und warfen ihn zum Weinberg hinaus. Die letzte Chance, so und zuletzt schickte er seinen Sohn. Und das ist wichtig, weil nach Jesus gibt es keinen Propheten mehr. Da gibt es keinen Knecht mehr, der kommt und den Weinberg irgendwie versucht, noch die Menschen zu Gott zu bringen. Ne? Sondern Jesus ist der letzte Prophet, der geschickt wird von Gott. Sein einzigster Sohn, er selbst. Ne? Und nach ihm sind wir da, die Christen. Ne? Und wir sind alle Propheten. Wir sind jetzt alle Sprachrohr Gottes, alle gesandt mit Gottes Gedanken, mit seinen Worten, um sie zu verkündigen, der ganzen Welt. So, es gibt keinen einzelnen Propheten mehr, der kommt und noch eine neue Lehre bringt, so wie Mohammed oder wie ein Engel, ein Bote, der hier von Mormonen, der nochmal einen Zusatz bringt, was alles über Bord wirft. So, wir sind jetzt diese Knechte, die rausgehen und Frucht bringen. Wir haben jetzt alles bekommen. Gott hat diesen Verwaltern hat er seinen Weinberg entrissen. Das siehst du 60 Jahre nach Jesus seiner Kreuzigung, der Tempel war vorbei, der war weg, ne, zerstört. Jerusalem war zerstört. Die Juden waren versprengt, ne, durch die Römer. Millionen von Juden wurden getötet in der Zeit. So, und das war Krieg, das war bestialisch. Selbst Jesus am Kreuz hängt da und er übergibt seinen Geist und sagt, es ist vollbracht und dieses große Erdbeben, was diesen Vorhang zerreißt, ne, zum Allerheiligsten, ab dahin war fast tot. Da war nichts mehr. Da war Gott nicht mehr im Allerheiligsten, ne, sondern Gott war in uns, in den Menschen. Ne. Und jetzt sind wir der Tempel und der Gottesdienst. So, und Jesus hat alles neu gemacht. Jesus hat alles wunderbar und herrlich gemacht, viel freier als davor war. Ne? Und das ist schön, weil Gott wusste das ja. Und dieser Sohn geht freiwillig dorthin. Ne? Und Jesus hat schon dreimal gesagt jetzt, ja, ich werde sterben. Ne? Sie werden mich töten. Und sie werden mich quälen. So, aber ich komme wieder. Ne? Sie können mich nicht ewig töten, sondern nur diese Hülle. Und das muss passieren, damit ich erfülle. Ne? Also der Sohn geht freiwillig hin, um sich töten zu lassen. Das ist krass. Und er wird genommen, sein Kadaver, und rausgeschmissen. Als ob es Vieh ist. So. Also Jesus kommt hier und sagt, ja, ihr werdet mich töten. Und es ist interessant, weil Jesus spricht ja hier bewusst sie an. Ne? So. Und der spricht hier auch, was in ihrem Herzen wirklich ist. Sie sprachen untereinander, das ist der Erbe. Kommt, lasst uns ihn töten, so wird das Erbgut uns gehören. Nicht Jesus, nicht Gott, sondern wir wollen hier herrschen. Das ist der Erbe, ja. Und das ist der Messias. Und das haben sie oft genug und werden sie noch oft genug sagen, dass er der ist. Aber sie machen es bewusst. Sie sagen, hey, wenn wir den wegmachen, so, dann können wir machen, was wir wollen. Dann können wir endlich in Frieden unser Ding bauen. Ne? Dann schaffen wir unseren eigenen Messias. Das passiert noch in der Offenbarung dann, ne? Wo sie ihren eigenen Messias annehmen für sich. Weil der gefällt ihnen. Der macht es genau so, wie sie es haben wollen. Ne? Und Jesus ist hier und der offenbart ihr Herz, so in Vers 9. Was wird nun der Herr des Weinbergs tun? Er wird kommen und die Weingärtner umbringen. Und dem Weinberg anderen geben. Ne, habe ich schon erzählt. Ist passiert 60 nach Christus. Habt ihr nicht auch dieses Schriftwort gelesen? Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Vom Herrn ist das geschehen. Und es ist wunderbar in unseren Augen. Ne. Dieser Eckstein hatte zwei Funktionen. Einmal war, jetzt muss ich lesen, war der Stein, an dem das Fundament von einem Gebäude ausgerichtet wurde. Und zum anderen war der Eckstein der Stein, wo die tragende Hauptsäule drauf stand. Und er sagt, ihr wollt ohne Grund bauen, ihr wollt ohne Stärke eure ohne tragende Säule bauen, so, ey, ohne mich fällt euer Gerüst ein. Weil ohne mich hat es keinen Bestand. Und Jesus sagt, ich bin der Eckstein. Und wer auf mir baut, auf meinem Grund, und wer auf sein Haus von mir sich tragen lässt, so, der wird Bestand haben, egal was kommt. Aber ohne mich seid ihr töricht. Leute, die auf Sand bauen. Ne? Und du siehst es, in jeder Zeit sind Regierungen oder Religionen wieder zusammengestürzt, zusammengebrochen. Ne? Aber da, wo Jesus drin ist, dieser kleine Kern, der sich durch die Zeit zieht, so ein von Christen, die Jesus als Grund haben und Jesus als tragende Stütze, wie sagt man, als Stützpfeiler, ist ja wurscht, ne? Wenn Jesus ist, der das Lebenshaus baut und trägt, so ein, weißt du, das bricht nicht ein. Das wird man auch in der Offenbarung noch finden, ne? So, und das wird man in der Ewigkeit noch haben. Weil Jesus hat Bestand. Und der sagt so, hey, ihr wisst, wer ich bin, ihr habt mich bewusst abgelehnt, so, und ihr wollt bewusst ohne mich leben und eure Religion bauen, so, dann seid, ist der Vers für euch. Vers 12, da suchten sie ihn zu ergreifen, aber sie fürchteten das Volk. Denn sie erkannten, dass er das Gleichnis gegen sie gesagt hatte, und sie ließen ab von ihm und gingen davon. Also sie lehnen ihn bewusst ab und gehen. Aus Menschenfurcht. Und lass uns noch ein kleines Stückchen, die paar Verschen. Oder nee, das machen wir ein anderes Mal. Ja, wir wollen hier nicht irgendeinen Namen verkünden, nicht für irgendeine Kirche bauen, nicht ja, für irgendeine Organisation oder sonst was. Noch nicht mal für unseren Glauben, für unsere Art auszulegen oder dich zu verstehen, Herr, wir wollen dir dienen und dich bauen lassen, Herr, wir wollen dein Tempel sein und den Gottesdienst dich gestalten lassen. Ja, du bist unser Eckstein. Und wir stoßen uns nicht bei dir, sondern wir sehen die Kraft, die da drin ist. Danke für das gute Fundament, das wir haben. Für dein Wort auch, das da ist und uns einfach leitet und ermahnt, dass uns ja in richtige Wege bringt, so, unseren Kopf reinigt, unsere ganzen Gedanken, die sind, das unser Innerstes zerschneidet und uns zeigt, wie du bist und wie wir sind. Ich danke, dass du uns trägst, dass du die Kraft hast, unser Leben, unsere Seele zu halten und zu tragen, so bis wir bei dir sind, ja. Ja, danke, dass du uns jetzt ausgesandt hast, dass wir keinen Steinklotz mehr anbeten müssen, sondern ja, dass du direkt in uns wohnst, uns leitest, uns lehrst, uns tröstest, dass du uns heilig machst. Ja, danke für dieses neue Leben, für diesen neuen Bund, den du eingegangen bist. Und ich danke, dass du bewusst dich für uns entschieden hast, egal was es für dich bedeutet. Ja, du hast keine Menschenfurcht. Dich hat es nicht interessiert, was die Menschen denken, ob sie dich nur als Messias annehmen oder dich als besessen ansehen. Dir war das egal, ob du mit schöner Quaste da stehst oder einfach nur im normalen Dress. Ja. Du hast einfach die Wahrheit gelebt und warst die Wahrheit und bist die Wahrheit. Das möchte ich. Ich merke oft, dass ich Angst habe vor Menschen. Das tut mir leid, Herr. Ja. Du bist meine Stärke und ich darf 10 zusammenbeißen und sagen, nee, ich bin stark und mutig, obwohl ich es nicht bin. Ich weiß, dass alles gut wird. Ja, gib uns ja diese Vollmacht von dir, die du hast, und diese Autorität, dass wir was verändern, dass sich was bewegt. Ja, und gib uns auch diese Liebe und Gnade für die, die deinen Namen ausnutzen für ihre eigenen Zwecke, für Macht und für Geld und Einfluss. Und ja, gib uns die Worte, damit sie verstehen und sehen, dass viel schöner mit dir ist. Ja, ja, deine Liebe ist groß, so groß. Und ich möchte ein besserer Verwalter sein als die religiösen Führer damals. Ja. Also bitte bewahr uns davor, dass wir unser eigenes Haus bauen, unseren eigenen Gottesdienst. Oder so, dass wir weiter gehorsam sind, dich suchen und ja, dich machen lassen. Und reinige auch deine Gemeinden, ja, dass wir alle ausgerichtet sind auf dich, damit wieder was passiert, damit wieder Vollmacht hier ist in den Gemeinden, ja, den Gläubigen. So, dass das Licht wieder strahlt und zwar so hell, dass all die Ungläubigen ringsherum gläubig werden und erkennen, wie schön du bist, wie gut. Ja, du bist dieses perfekte Lamm. Ich danke dir dafür so sehr, dass du dich dazu gemacht hast. Ja. Danke dir auch für den Gottesdienst heute und ja, einfach für die Erinnerung, so dass es nur um dich geht. Und dass es ein Versprechen ist, dass wer an dir bleibt, gute Früchte bringt, egal wie heilig oder toll er auch ist. Ja. So hat jeder von uns hat die Möglichkeit, Frucht zu tragen. Und ich möchte dir die Ehre geben und den Teil dir geben, der dir zusteht. Ja. Und da du alles tust, möchte ich dir alles geben. Ja. Es ist nur deins, alles deins. Ich danke dir, dass du für uns sorgst und dass wir ja, mehrfach zurückbekommen. Also bitte offenbar uns jeden Tag aufs Neue, wie wir dich finden können und was es heißt, in dir zu sein. Und ja, hilf uns, dass unser Blick nach oben himmelwärts geht. Ja. Und gib uns Kraft, damit wir unseren Lauf laufen. So, und ja, nicht immer fallen und nicht immer müde werden oder aufhören, mutlos sind. Hilf uns zu kämpfen, ja. Danke, dass du für uns kämpfst. Du bist wunderbar. Amen.